Liebe Gemeinde, das klingt eigentlich so unspektakulär. Es gibt ein Leben nach der Geburt. Und ich weiß nicht, was ihr an Lebensgeschichten habt. Das ist nicht so selbstverständlich. Es gibt ein Leben nach der Geburt und das ist wichtig. Und das gibt es auch da, wo wir Schweres erleben und wo das Kind, was wir uns gewünscht haben, dann nicht am Leben ist. Es gibt ein Leben nach der Geburt, auch ohne Taufe dann. Wie sieht das denn aus mit dem Leben vor der Geburt, von dem wir eben gehört haben? Wer von euch hatte denn alles ein Leben vor der Geburt? Ja, seid ihr sicher? Könnt ihr ein paar Erfahrungen schildern da aus dieser Phase? Wir haben eben ja was gehört. Ich weiß nicht, wie das bei euch gewesen ist. Also wie ist das mit dem Leben vor der Geburt? Wieso glaubt ihr denn, dass ihr ein Leben vor der Geburt gehabt habt? Woran erinnert ihr euch? Gute Zeiten damals? Oder wisst ihr, dass vielleicht auch die Zeiten da im Umfeld gar nicht so gut waren, gar nicht so einfach? Wir haben gelebt im Mutterleib. Wir haben gelebt zwischen Geburt und zweiten und dritten Lebensjahr. Woran erinnert ihr euch in den ersten Lebensjahren? Was sind so die frühesten Erinnerungen, die ihr habt? Das wäre vielleicht ein Thema nachher, ist Kirchkaffee, ne? Dann sich da mal auszutauschen. Was sind denn die ersten Erinnerungen? Also nicht nur das, was ich vielleicht auf Bildern gesehen habe, sondern wo ich mich oder was mir berichtet ist, sondern wo ich mich erinnere. Wir haben Erfahrung gesammelt, wir haben Erfahrung gemacht, das ist uns nicht bewusst. Aber das heißt nicht, dass wir nicht gefühlt haben, nicht wahrgenommen haben, nicht gelebt haben. Babys werden ruhig bei Musik, die während der Schwangerschaft eine entspannende Wirkung auf die Mutter gehabt hat. Andererseits weiß man auch, dass traumatische Erfahrungen der Mutter vor der Geburt oder auch frühkindlich langfristige Auswirkungen haben. Kommunikation und Interaktion zwischen Mutter und Kind, sagen Fachleute, spielt vielleicht wahrscheinlich eine größere Rolle als genetische Veranlagung. Fühlt sich die Mutter glücklich, steigt nicht nur bei ihr der Endorphinspiegel. Und das Gleiche passiert umgekehrt auch bei Stresshormonen. Ich habe manches jetzt noch mal gelesen die Tage und war auch messbare Gehirnströme. Die sind mit 6 Wochen, also das heißt, da sind die messbar. Ab wann weisen auf ein erstes Funktionieren des Nervensystems hin. Forschung gibt es da viel in Amerika, da hat man geforscht, dass zum Beispiel Kinder auf Titelmelodien von Serien reagieren, die die Mütter vor der Schwangerschaft gehört haben. Und andere Babys reagierten nicht darauf, wo das eben nicht der Fall gewesen ist. Vorgeburtliche Erfahrungen, das wissen wir, die haben Auswirkungen auf das Leben nach der Geburt. Auch wenn wir uns nicht dran erinnern können. Der Predigttext für heute, der scheint auf den ersten Blick ein Kontrastprogramm dazu zu sein. Ich würde noch beten. Jesus, bitte ich, dass du uns das Wort auftust. Segne du Reden und Hören. Wir haben den Text vorne in der Lesung schon mal gehört. Ich lese ihn uns noch mal hier nach Luther. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? In anderen Übersetzungen ist da auch von Hölle die Rede. Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. ja, waren wir eben am Anfang in diesem, in diesem Bild, dann kommen wir, geht es jetzt ans Ende. Und wenn wir diesen Bibeltext lesen, da geht es um Siegen. Und anscheinend geht es um Siegen und Verlieren. Das scheint so eine Art Zweikampf zu sein. Eine Art Zweikampf zwischen Tod und Leben. Wer ist der Sieger? Wer gewinnt? Du kannst dein noch so gutes Leben haben und am Ende gewinnt immer der Tod. Tod, Schluss, aus, vorbei. In der Vorbereitung jetzt auf den Gottesdienst habe ich etwas gelesen aus einem Klassengespräch angehender Altenpflegerinnen. Und die gemeinsame Erfahrung war da, Menschen, die, mit denen sie zu tun haben in der Altenpflege, beschäftigen sich natürlich stark mit der Frage nach dem Tod. Und die Frage der angehenden Altenpflegerin ist, was können wir denn den Menschen sagen? Und eine junge Frau aus der Runde sagt, ja, da kommt doch nichts mehr. Aus, Schluss, vorbei. Aber das kann ich doch den alten Menschen so nicht sagen. Was glaubt ihr? Was würden wir sagen? Kommt nach dem Tod noch etwas? Oder ist alles vorbei? Oder besser Themenwechsel, lass uns über etwas Schöneres sprechen. So ging es mir ein bisschen, als ich gelesen habe, um welchen Predigttext das hier ginge. Warum denn nicht so ein schöner Auferstehungstext aus den Evangelien? Warum vielleicht was anderes? Themenwechsel, Ablenkung. Paulus, der tickt anders. Er nimmt kein Blatt vor den Mund. Im Kontext geht es dann auch um die Verweslichkeit. Um die Verweslichkeit des Menschen. Und er meint damit nicht nur das Stadium nach dem Ableben. Ich kenne manchmal Frauengespräche in meinem Umfeld, da geht es um Verweslichkeit. Ich weiß nicht, wer das auch kennt. Da werden irgendwelche Falten wahrgenommen und so weiter. Also Verweslichkeit ist in bestimmten Lebensphasen ein großes Thema. Mein Ding ist dann immer, ich sehe diese Falten gar nicht. Vielleicht hängt das wieder mit meiner Verweslichkeit zusammen, das kann sein. Paulus spricht hier in den Versen davor deutlich über die Verweslichkeit derer, mit denen er da zu tun hat. Und dann spricht er den Tod an, als wäre dieser eine Person. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Oder Hölle, wo ist dein Sieg? Und er spricht in diesem Zusammenhang von der Sünde und dem Zusammenhang mit dem Gesetz, mit den Geboten, mit dem, was man tut und was man eben nicht tun sollte. Interessant war, dass Bonhoeffer in diesem Zusammenhang um Tod, um Auferstehung, um Sünde ganz schnell auf die Geschichte vom reichen Jüngling kam. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Dieser reiche Jüngling, ich denke, vielen wird die Geschichte vertraut sein, er lebt nach den Geboten, der lebt korrekt, der scheint ein wirklich vorbildlicher Mensch zu sein, auch ein religiöser Mensch. Und Jesus sagt zu ihm, eins fehlt dir. Und dann wird Jesus radikal, wie er oft radikal wird, und sagt, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Ich denke, viele wissen, wie die Geschichte weiterging. Dieser Jüngling ging traurig davon und es gibt dann in der Folge eine Diskussion mit den Jüngern und Jesus, wie kann denn dann überhaupt jemand auch ins Reich Gottes eingehen? Und Jesus sagt dann da noch, was bei den Menschen unmöglich ist, da gibt es. Aber es scheint ein sehr zentrales Thema zu sein. Bei Lukas geht es dann kurz danach im Folgekapitel um den Zachäus, der sich löst, der loslassen kann. Liebe Gemeinde, auch das letzte Hemd von Elon Musk hat keine Taschen. Ich kann nur in einem Haus wohnen, ich kann nur in einem Auto fahren. Kreuz und Auferstehung, das ist Gnade. Paulus sagt, auch in diesem Abschnitt, in dem Vers 50, kurz davor, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. Also wir können nicht aus unserer menschlichen Kraft unser Leben verlängern. Wir können nicht aus unserer menschlichen Kraft, das ist das, was bei dem reichen Jüngling, was er so gerne hätte, was muss ich tun damit? Damit ich ewiges Leben habe. Nee, allein aus Gnade. Und wenn es vielleicht etwas gibt, dann geht es dann nicht ums Tun, sondern dann, und das ist manchmal schwieriger als das Tun, dann geht es um das Lassen, um das Loslassen. Wir alle werden das Leben hier einmal loslassen müssen. Mancher von uns erlebt, wie schwer es ist, eigene Kinder loszulassen. Mir erzählte gestern ein etwa 50-jähriger Mann, seine Mutter habe immer noch 1 Million Ratschläge für ihn. Es wird mit der Zahl nicht so ganz stimmen, aber es macht was deutlich. Kontrolle loslassen können. Mancher wird irgendwann seine Firma loslassen müssen. Es gibt ein Leben nach der Firma. Wege aus der Sucht, mein berufliches Umfeld, auch da geht es ganz viel um Loslassen. Ich kriege es nicht alleine hin. Ich lasse los, ich suche mir Hilfe, ich lasse mir helfen. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Wie kann einer so reden wie Paulus hier? Der Zusammenhang ist immer wichtig beim Bibellesen. Gott ist es, heißt es dann weiter, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist etwas im Zusammenhang auch unseres Glaubensbekenntnisses und was wir kennen. Und es ist trotzdem die Frage, was glaube ich da, was ist da? Liebe Gemeinde, ich habe das, glaube ich, hier noch nie erzählt und es ist mir auch erst in der Vorbereitung für die Predigt heute deutlich geworden. Ich möchte das erzählen, also ihr habt hier einen Bremer Meister vor euch. Ich bin schon mal Bremer Meister geworden im Fußball. Schulmeisterschaften und ich weiß nicht genau, 8., 9. Klasse so um den Dreh und das ist schon Bremen, Bremerhaven, ich weiß nicht, wie viele Einwohner es damals hatte, also Unterallgäu, Oberallgäu, Ostallgäu und ein bisschen mehr. Also das ist schon eine Dimension. Ich bin Meister geworden. Und wir hatten eine richtig starke Mannschaft. Da gehörte, die im Fußball Ahnung haben, wisst ihr, der Thomas Schaaf, Trainer später bei Werder Bremen und Spieler, der war in meiner Mannschaft oder ich in seiner, je nachdem, wie man das sieht. Und später Spieler und deutscher Meister. Und Finale, 5:0, ein grandioser Sieg. Ich gehörte zum Team, zur Mannschaft. Aber ich, Viertelfinale, Halbfinale, Finale, nur auf der Ersatzbank. Nicht eine Minute habe ich gespielt. Aber ich bin Teil der Siegermannschaft. Neben dem Pokal, das war noch die besondere Pointe, neben dem Pokal gab es einen richtig edlen Fußball. Das ist schon ein paar Jährchen her, in den 70ern war das, das hatte schon einen großen Wert. Und dieser Fußball, der wurde anschließend in der Mannschaft verlost. Wer hat ihn gewonnen? Sprechen nachher drüber. Ich habe nichts zum Sieg dazu getan. Ich habe, glaube ich, Bälle getragen dann nach dem Spiel und war in den Trainingsspielen beteiligt. Ich war irgendwann... In einem Vorrundenspiel habe ich mal eine Halbzeit gespielt und wurde mal ein paar Minuten eingewechselt und so weiter. Aber als es dann richtig um was ging, da war ich am Spielfeldrand, aber Teil der Siegermannschaft. Solche Bilder, die hinken immer ein bisschen, aber so ist das bei Jesus auch. Das Finale hat er gespielt. Du und ich am Spielfeldrand und Einwechslung unrealistisch. Zurück zu Paulus. Auch der weitere Zusammenhang des Predigttextes ist interessant. 1. Korinther 15. Ich weiß nicht, was ist, fällt euch da ein an Texten drumherum? Was ist da bekannter? Das hat man, glaube ich, auch sogar im Konfirmandenunterricht, ist das ein elementarer Teil. Welches Kapitel kommt euch, wenn ihr 1. Korinther 15 hört, was ist noch bekannter? 13 ist gut. Das Hohelied der Liebe und es bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung. Und die Liebe ist die größte. Ne? Und dann kann man weiterschauen. Und was ist dann Kapitel 12? Da geht es um den Leib Christi. Christus das Haupt und wir seine Glieder. Ja, ich möchte abschließen, ich weiß nicht, wer war letzten Sonntag Ostern hier im Gottesdienst? Wer hat die Predigt von Pfarrer Granzin gehört? Einer, zwei, drei. Keine Sorge, kommt jetzt keine Abfrage an der Stelle. Da war ein wunderschönes Bild, was er gebraucht hat von Luther. Das Bild, wo er von einer Hebamme gesprochen hat, die dann sagt, das ist wie bei einer Geburt, wenn der Kopf draußen ist, wenn das Haupt da ist, dann kommt auch alles andere. Ich finde ein sehr schönes Bild. Na, da kommt alles andere, du und ich. Dann ist quasi alles gut. Jesus ist der Erste. Er hat auf Golgatha den Sieg errungen, am Kreuz, deine und meine Sünde mit ans Kreuz genommen. Er ist gestorben und er war wirklich tot. Er war ganz Mensch und ist in den Tod gegangen und begraben und am dritten Tage auferstanden. Jesus ist der Erste und er wird auch der Letzte sein, der wiederkommt. Und dazwischen kommen du und ich mit ihm auferstehen. Auferstehung, das ist nicht eine, die Auferstehung Jesu ist nicht eine abgeschlossene Handlung. Es fängt damit an, es fängt mit Ostern an. Er will dich und mich dabei haben. Und es ist wirklich kein leichter Sieg gewesen, keine Inszenierung, keine billige Gnade. Wie gesagt, Jesus wurde ganz Mensch, geboren wie du und ich und er ist auch ganz Mensch am Kreuz von Golgatha. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er ist auferstanden und uns gilt Auferstehung. Auferstehung, was kommt dann? Es gibt ganz viele Bilder und Vorstellungen, nicht, was dann sein wird, was dann kommt. Ich komme nochmal zurück auf den Anfang. Nach der Geburt, da sind idealerweise der Vater und die Mutter da. Vater, der wird manchmal vernachlässigt in dem Zusammenhang. Nach ihren Möglichkeiten. Aber manchmal mehr, manchmal weniger. Schmerz, Leid, Geschrei sind nicht ausgeschlossen. Ohne Tränen geht es nicht ab. Wenn wir den Bogen zur Auferstehung ziehen, dann komme ich auf die letzten Verse in der Bibel, am Schluss in der Offenbarung. Da bezeugt uns die Bibel, dass kein Mangel sein wird. Sie bezeugt uns, Gott wird bei ihnen sein und bei ihnen wohnen und wird abwischen alle Tränen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz. Der Herr ist auferstanden. Amen.